Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenige Genres haben es in Deutschland so schwer wie die klassische Fernsehsitcom. Anders als in den USA ist vieles, was sich bei uns so nennt, letztlich nur ein trauriger Versuch, modernen Humor irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Wie dies vielleicht doch funktionieren kann und wie schwer es ist, einfach eine witzige, zeitgemäße Sitcom in Deutschland auf die Beine zu stellen, das hören wir gleich. In Köln findet gerade in diesen Tagen das Seriencamp statt. Das ist noch ein recht junges Festival, das vor allem neuen Serienstoff auf der großen Leinwand präsentiert. Zudem gibt es auch Konferenzen, die versuchen, die zukünftigen Herausforderungen der Serienproduktion zu diskutieren. Unter den gezeigten Serien gibt es viel zu sehen, unter anderem Disneys neuester Star-Wars-Versuch, Acolyte, britische Internatskomödien und spanische No-Budget-Hits. Aber es gibt natürlich auch Neues aus Deutschland und das interessiert uns ja hier immer besonders. Vor allem eine Serie verdient unsere Aufmerksamkeit, weil sie viel Neues wagt. Der Titel, kurz, prägnant, einprägsam, Jugend.
Liebe Katrin, ich habe mich so gefreut, dein Profil zu sehen. Auch ich habe seit meiner Geburt einen Gehfehler und... Fuck, was mache ich denn jetzt? Der hat voll den sweeten Text geschrieben.
Paul McCartneys zweite Frau hatte auch nur ein Bein.
Ja, die haben sich scheiden lassen.
Well, not because of the leg.
Krass eigentlich, ne? Ich finde ein Bein attraktiver als zwei Beine, aber Gehfehler.
Ja, aber das stimmt. Wenn du kein Bein hast, dann holst du dir so eine Carbonprothese und die steht für Innovation, Zukunft, Potenz. Hinken dagegen, was sind die Assoziationen? Armut.
Zombies.
Oh, Leute, ihr seid so furchtbar.
Ja, aber die Gesellschaft hat uns so gemacht.
Thomas Schubert, den wir alle noch aus Christian Petzolds Roter Himmel kennen, spielt Tim, einen von vier Freunden, die sich in ihren 30ern mit unterschiedlichen Falltüren des Lebens auseinandersetzen müssen. Da geht es ums Datingleben, über Feminismus, über die Gig-Economy und überhaupt über die besten Lebensstrategien in der Großstadt. Im Studio ist der Showrunner von Jugend, der diesmal auch als Produzent und Regisseur an der Serie beteiligt ist und vielen Hörern unserer Sendung natürlich ein Begriff ist. Stefan Stuckmann, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Zuletzt haben wir ja gesprochen über deine Serie, die Polit-Sitcom Eichwald MdB. Das war ja die Welt der Politik des Bundestages. Jetzt ist es ganz anders. Bist du als Serienmacher müde vom Politikzirkus?
Ja, tatsächlich. Ich hab ja sehr viel politische Comedy gemacht, auch vor Eichwald MdB Heute Show. Und ich glaube im Nachhinein, dass diese ganze Bewegung politische Comedy ein bisschen ein Irrweg war. Also ich will gar nicht, dass es nicht mehr gibt, aber ich glaube, es gab davon definitiv in den 15 Jahren zu viel. Weil ich glaube, und das hat auch meine eigene Arbeit betroffen und gerade auch Eichwald MdB, man erwartet zu viel davon oder überschätzt die Möglichkeiten, die politische Comedy quasi der Welt bieten. Und ich glaube auch grundsätzlich ist es schwierig, dass man eine Art von Zuschauer und Zuschauerinnen heranzieht, die, glaube ich, sich jede Woche einfach vors Fernsehen setzen und denken, sie wären wahnsinnig politisch engagiert, sich aber eigentlich nur politisch unterhalten lassen. Mhm. Ja, deswegen jetzt lange Erklärung, warum ich davon erstmal weggegangen bin.
Ja, aber jetzt der Sprung in den sehr tiefen Teich, der vielleicht Generational Comedy könnte man es ja nennen. Also allein der Titel bringt uns ja schon dahin. Ich war Jugend, der ist ja so schon doppelt, wenn nicht sogar dreifach deutlich, nicht wahr? Die Figuren, die sind ja eigentlich so Generation Millennials, würde ich sagen. Gleichzeitig verfallen sie immer mal wieder in so kindische Zustände. Also was gab den Anlass, sich jetzt mit der Generation der Millennials oder auch Z, sind ja auch einige Figuren da, zu beschäftigen?
Ich kam eigentlich ganz woanders her. Also ich hatte nach der zweiten Staffel Eichwald, in der wir uns ja, also ihr habt das ja damals auch begleitet hier im Programm, in der wir uns sehr übernommen haben an quasi sehr vielen Schauplätzen, einfach sehr viel Geschichte. Also ich bin total stolz darauf, was daraus geworden ist, aber es war einfach eine sehr anstrengende Produktion und habe einfach gedacht, so okay, ich bin jetzt stur, ich mache jetzt die Anti-Serie und habe überlegt, so was ist eine Serie, die Deutschland gerade niemand anfassen würde? Und bin dann drauf gestoßen auf klassische Sitcoms. Also ich bin ein großer Fan von Seinfeld und Friends, also wirklich diesen komödiantischen Urformaten, die ja zurückgehen bis in die 50er. Und das Tolle an Sitcoms ist, die sind eigentlich so universelle Erzählvehikel und das ist ihre große Stärke. Also fast alles, was einem im Alltag begegnet, lässt sich irgendwie mit diesem Personal an diesem Ort erzählen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und dann habe ich halt quasi überlegt, so was wären in Deutschland die Figuren, mit denen ich das machen kann und bin dann auf diese Freunde, Familie, WG-Situation in quasi Neukölln gestoßen bei meinen Überlegungen und bin irgendwann beim Thema Jugend gelandet. Das ist so im übertragenen Sinne gedacht, so Jugend einerseits als Chance, aber noch auch als Bürde.
Ja genau, dann sollten wir uns diese vier Figuren, die im Zentrum von Jugend stehen, vielleicht genauer ansehen. Was sind das für vier? Tim habe ich ja schon erwähnt. Was ist das für eine, sagen wir mal so, Alternativ-WG? Weil die wohnen ja alle nicht in einer Wohnung.
Ja, genau, das stimmt. Es sind vier, beziehungsweise manchmal ist das Ensemble, sind aber viereinhalb Figuren. Es gibt Sophie, das ist die Jüngste. Wir haben eine Deutsch-Amerikanerin erzählt, das war auch sehr toll von ZDF Neo, unser Sender, der uns das erlaubt hat, tatsächlich eine Figur zu erzählen, die zu großen Teilen Englisch spricht. Und so wie man das quasi in deutschen Großstädten kennt, es gibt diese Expat-Community, die fließend mitten im Satz teilweise vom Deutsch in Englisch wechselt und wieder zurück. Also Sophie, die in New Jersey geboren ist. Sophie läuft eigentlich vor ihrer Mutter weg, kommt nach Berlin und landet in dieser WG mit Katrin. Katrin ist Mitte 30, hat irgendwas mit Kunst studiert und krepelt so vor sich hin. Schreibt seit Jahren an ihrer Doktorarbeit, möchte eigentlich endlich mal fertig werden, hat so eine komische Missbrauchsarbeitsangestelltenbeziehung zu ihrem Chef. Und man ahnt es schon, okay, das wird nicht gut ausgehen. Also die Kuratorenstelle im Louvre, die sie sich seit 30 Jahren erhofft, die wird sie wahrscheinlich nie kriegen. Wahrscheinlich wird sie in diesen prekären Verhältnissen noch 5 bis 10 Jahre ausharren, bis sie dann wahrscheinlich Lehrerin wird oder so. Sie quasi nimmt Sophie auf in dieser Wohnung und dann gibt es den besten Freund Tim. Tim, man weiß auch bei Tim lange nicht so, was macht der eigentlich? Der hat immer irgendwie so ein Theaterstück am Laufen, das er so inszeniert. Tim ist auf jeden Fall Stellvertreterfigur für weiße Lehrerkinder. Also ein bisschen auch für mich so. Ich bin auch aus Nordrhein-Westfalen. Also
alter Ego also.
Nicht ganz, aber die Inspiration liegt auf jeden Fall bei mir. Also so dieses, wo die Privilegien, die man hat, ganz klar sichtbar. Ich bin ja auch einfach als Autor das größte Klischee. Einfach Eltern, zwei weiße Eltern aus Nordrhein-Westfalen. Das gibt's in Deutschland, glaube ich, zu Hunderten. So. Dann gibt's noch den weirden Nachbarn, Frank. Frank lebt in der alten Wohnung von seiner Großmutter und Frank ist einfach auch so die typisch bisschen hängengebliebene Existenz. Wahrscheinlich der glücklichste im ganzen Ensemble, der von außen betrachtet eigentlich der Loser ist, aber je tiefer man so in seine Welt eindringt, merkt man eigentlich ist er derjenige im Ensemble und dieser Figurenwelt, der am nächsten bei sich ist, weil er nichts mehr will.
Das spannt ja auch sofort das Feld auf für die unterschiedlichen Diskurse, in die diese Figuren immer in jeder Folge reingeworfen werden. Ich durfte ja schon ein paar Folgen sehen. Und das Interessante ist ja, dass das erstmal so Themen sind, die viele in dieser Generation erstmal beschäftigen. Also Online-Dating habe ich schon erwähnt. Also Online-Dating im Fall mit behinderten Menschen in der einen Folge zumindest. Es geht um Feminismus und wie er sich auf die Männerfiguren, aber auch auf die weiblichen Figuren überträgt. Es geht auch, ehrlich gesagt, immer wieder um sogenannte Red-Flag-Themen. Über die habe ich jedenfalls das Gefühl, es immer schwerer wird, sich lustig zu machen oder sie humoristisch aufzuarbeiten. Deshalb, wie ist das mit dem Humor in Jugend? Ist der zeitgeistig verfremdet? Ist er anti-Vogue? Was war die Idee dahinter?
Das ist natürlich auch eine Serie, die quasi im Jahr 2024 in Berlin spielt. Mit egoistischen Figuren bietet natürlich an, dass viele von diesen Figuren bestimmte quasi in Anführungszeichen woke Themen auch als Waffe benutzen. Also sieht man an Katrin, die Feminismus auch einfach als Waffe benutzt. Das sieht man an Tim, der irgendwie das Thema Diversität als Waffe benutzt. Und das ist einfach eine schöne Folie, um zeitgeistig zu erzählen. So, und deswegen an dieser Serie kann man sehen, warum die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie eine gute Idee sind. Weil quasi, ich habe diese oder eine ähnliche Idee quasi jedem in Deutschland gepitcht, der irgendwas filmt oder irgendwelche Serien produziert oder auf den Sender schiebt. Und keiner wollte es machen, außer ZDF Neo. So, das sind die Einzigen, die sagen so, komm, wir versuchen das einfach. Weil die natürlich nicht so denken müssen wie Netflix, nicht aus diesen ganzen Marketing-Erwägungen auch nicht sagen müssen, okay, es muss sofort funktionieren, die müssen nicht zählen, wie viele Leute abonnieren uns jetzt, weil diese Serie gelaufen ist. Also eine große Freiheit, die ich diesem öffentlich-rechtlichen System verdanke.
Ich habe dennoch das Gefühl, dass der Humor in der Serie wirklich auch hilft, auch mal über sich selbst zu lachen, ob es in die Luft rauszulassen, weil so viel Gegenwart in der Serie verhandelt wird. Wirklich alle Themen, die uns in den letzten 2, 3 Jahren medial oder auch nicht beschäftigt haben. Also ist das nicht auch eine Idee von dieser Serie, gerade weil sie so konzipiert ist, wie sie konzipiert ist, dass wir einfach mal die Luft rauslassen?
Ja.
Aus diesen großen Wörtern wie Feminismus, Vogue, das ist ja alles Teil dieser Serie, nicht wahr? Ich hatte das Gefühl, so durch diese, wie du gesagt hast, schrecklichen Figuren, können wir auch auf uns etwas gnädiger gucken und uns auch verzeihen, falls wir auch mal wieder vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sind.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist ein total elementarer Bestandteil von Humor. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Teil von Jugend geworden. Einfach, weil all diese Themenfelder in der Realität so große Minenfelder geworden sind. Gerade quasi, wenn man sich in bestimmten, sehr auf dem Zeitgeist sitzenden Bubble-Zirkeln in Berlin bewegt. Und das fiktional zu erzählen mit Figuren, die eben keine Helden sind, sondern einfach furchtbare Menschen, ist eine große Chance, weil man tatsächlich, wie du sagst, da einfach die Luft rauslassen kann. Und das zu zeigen mit Figuren ist, also da ist einfach Fiktion für geboren, um zu sagen, so, okay, es ist, Frauen sind nicht immer gut. Und nicht jeder, der über Feminismus redet, über ihren Rassismus, meint das Richtige. Man kann das auch quasi als Waffe benutzen. So, und es geht gar nicht darum, so das in Frage zu stellen, dass man über diese Dinge redet, weil das ist wahnsinnig wichtig und das ist natürlich auch ein großer Fortschritt, dass man sich so damit beschäftigt. Aber immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, so, hey, man kann auch drüber lachen. Hm.
Showrunner und Serienmacher Stefan Stuckmann ist Gast bei mir. Wir wollen Lust machen auf seine neue Serie Jugend bei ZDF Neo, die gerade Weltpremiere beim Seriencamp in Köln gefeiert hat. KI, das ist ja etwas, was jetzt die Filmbranche schon seit vielen Jahren eigentlich beschäftigt, aber zurzeit ist das einfach mal das It-Thema. Auf dem Seriencamp in Köln war das auch Thema der Konferenzen dieses Jahr. KI durchzieht deine Serie auch und zwar in einer wirklich sehr kreativen Art und Weise, die ich noch nicht, ich glaube in deutscher Serienlandschaft noch gar nicht gesehen habe. In der Serie gibt es KI-generierte Schnittbilder, also Bilder von Tauben mit aufgerissenen Augen, torkelnde Menschen, Geister, kopflose Wesen über abgestellten Sofas. Wieso diese KI-Bilder?
Ja, also man kann aus mehreren Bildern sich argumentatorisch auf diese Bilder zu bewegen. Tatsächlich ganz platt haben wir einfach nur nach Bildern gesucht, mit denen wir die Szenen trennen kann, weil das einfach ein klassisches Problem in Sitcoms ist. Man ist immer nur im Studio, man ist fast nie draußen. Selbst wenn man draußen ist, ist es eigentlich Studio. Und wir haben ewig drauf rumgekaut, wie geht man damit um? So. Weil uns war klar, so, wir haben zu wenig Geld. Wir haben ja auch in Köln gedreht, ne? Was alle lachen erstmal, weil man denkt, so, warum erzählt man Berlin in Köln? Aber tatsächlich auch so Friends und Seinfeld, was so einfach Serien sind, die sehr ikonisch New York erzählen, wurden beide in Los Angeles gedreht. Also gerade wenn man Sitcom macht, ist es eh egal, wo man ist, weil es ist Studio und es ist Theaterlook. Also kurzum, wir hätten es einfach nicht hinbekommen. So, da haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Kaufen wir Bilder, kaufen wir Stockfotos oder lassen wir die ganz weg? Was machen wir? Und ich hatte irgendwann in der Besprechung, die sehr lange gedauert hat, da war ich ein bisschen gelangweilt und hatte auf meinem iPad noch einen Tab auf mit DALL-E, diesem Bildergenerator von OpenAI, und dachte irgendwann, warte mal, ich gebe jetzt einfach mal ein, Straße in Berlin, Kreuzberg, und ein Bus fährt durch. So, und dann kam ein Bild raus, was auf die beste Art schlecht war, weil es war schrottig. Es sah aus wie Berlin, aber je länger man hingeguckt hat, hat man gemerkt, so, da stimmt auch irgendwas nicht. Der Bus ist schief, die Fenster sehen alle anders aus, im Vordergrund läuft ein Hund durch, der hat nur drei Beine. Und dann habe ich das den anderen gezeigt, Simon Ostermann und Hanna Dörr, mit denen ich Regie geführt habe und mit denen ich das ganze Ding so aufs Gleis gestellt habe. Und habe gesagt, so, guck mal, ist das eine gute Idee? Und die beiden waren so, wow, das ist, ich glaube, das ist cool. Und dann haben wir sogar, okay, wir schlafen einmal drüber. Jeder von uns geht jetzt nach Hause und generiert ein paar mehr von diesen Bildern. Und morgen reden wir nochmal drüber, ob das eine scheiß Idee ist oder ob wir alle sagen so, ey, das ist eine gute Idee. Und am nächsten Tag kamen wir zurück und jeder von uns ist total süchtig geworden. Ich glaube, jeder saß abends da und hat 80 Bilder generiert und 30 Euro für diese DALL-E-Credits ausgegeben. Und dann hat sich das im Laufe der Produktion verselbstständigt. Vor allem auch, weil wir gemerkt haben, diese Imperfektion, das ist ja eigentlich genau, was wir machen, weil Jugend ist am Ende des Tages eine Serie über das Scheitern, ne, und übers Nicht-Ankommen. Alle unsere Figuren wollen irgendwo hinkommen und wir wissen eigentlich genau, wir als Zuschauer wissen, das werden die nie schaffen. Und irgendwann, wenn die alt sind, werden die zurückkommen auf diese Phase ihres Lebens und werden merken so, Mist, das war die beste Zeit meines Lebens, aber ich habe es nicht gewusst. Weil ich damals, als ich quasi zu erzählt habe, gelebt habe, dachte, mir fehlt doch nur diese eine Sache. Mir fehlt entweder Geld, Karriere, eine tolle Freundin oder ein toller Typ. So, irgendwas fehlt mir. So, und genau dieses Scheitern, dieses Nicht-Ankommen, das haben wir genau wiedergespiegelt gesehen in diesen kaputten KI-Bildern.
Ich frage auch, weil das wirklich diese Serie auch im Portfolio von ZDF Neo meiner Meinung nach unterscheidet, weil auch die Art und Weise, was für ein Casting ihr auf die Beine gestellt habt, schon sehr speziell ist. Also Thomas Schubert habe ich erwähnt, weil er bestimmt der bekannteste Schauspieler ist, den ihr gecastet habt, in den Hauptrollen natürlich. Aber was war die Idee? Du hast ja schon erzählt, dass du auch speziell schreibst. Da geht es auch darum, vielleicht schnell zu sprechen. Das ist vielleicht etwas, was man von deutschen Schauspielern nicht immer bekommt. Nicht wahr? Dieses klassische Sitcom-Schauspieltum, das gibt es eher in Amerika, eher nicht in Deutschland, weil es auch nicht Teil der Ausbildung ist.
Ja. Das ist tatsächlich immer interessant und schwierig, in Deutschland Comedy zu casten. Also nicht, weil Leute das nicht können. Also es gibt Sachen, die sind hier nicht gelernt. Also ein amerikanischer Comedy-Schauspieler, die können alle improvisieren, weil die das gelernt haben. In Deutschland kann das fast keiner. Aber grundsätzlich in Deutschland, auch weil es so ein tolles Stadttheatersystem gibt, es gibt wahnsinnig tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. So. Das Problem ist, wenn man Comedy castet, so, es gibt natürlich wenig tolle deutsche Comedy. Und nach wie vor ist deutsche Comedy immer noch so ein bisschen verseucht von so dieser 90er 90er Jahre Privatfernsehidee. Also Dinge, die natürlich nach wie vor erfolgreich sind und damals auch sehr gut funktioniert haben, die aber immer ein bisschen zu laut sind, ein bisschen zu grimassig, einfach wo ein bisschen zu sehr draufgedrückt wird. Und man hat oft die Wahl nur zwischen, also wenn man sich Casting-Tapes anguckt von SchauspielerInnen, entweder findet man Leute, die sehr gut spielen können, aber noch nie was Lustiges gemacht haben, wo man dann einfach quasi mutig sein muss und sagen muss, wir laden die mal ein und gucken mal, wo man da hinkommt. Oder man hat Leute, die schon Comedy gemacht haben, aber oft dann halt so sehr grimassige Sachen, wo man dann weiß, okay, die haben Timing und dann muss man gucken, haben die auch Drama gespielt und muss sich so ein bisschen das Spektrum zusammensuchen und denken so, okay, also es gibt ja Leute, die haben ein wahnsinnig tolles Spektrum, die können vom Krebsdrama bis zur Grimassen-Comedy, alles hat ja seinen Platz, können die alles spielen. Und dann muss man halt gucken, wo man mit denen hinkommt und quasi versuchen, den richtigen Ton zu treffen. Comedy muss wahnsinnig fein gedacht sein. Und wir haben auch hier bei der Produktion wahnsinnig viel drüber gesprochen. So, Sitcom ist, ich habe immer gesagt, ist larger than life. Es ist halt nicht naturalistisch gespielt. Wir wollen aber auch nicht den klassischen deutschen quasi Comedy-Ton haben. Die Frage ist, wo landet man dazwischen? Ist es Naturalismus plus 10% oder plus 20%? Und das gemeinsam rauszufinden, ist einfach ein Prozess, für den man Zeit braucht. Und wir hatten das Glück, dass wir beides machen konnten. Einerseits, weil ZDF Neo uns mit sowas sehr entgegengekommen ist und auch sehr viel Freiraum gegeben hat und auch da sehr mutig entschieden hat. Und weil wir uns auch die Zeit genommen haben und ich auch tolle Leute um mich rum hatte. Also unser Regie-Team war Simon Ostermann, der davor Oh Hell gemacht hat, aber ein sehr erfahrener Fernseh- und Comedy-Regisseur, und Hannah Dörr, die ich lose von der Filmschule kannte. Wir waren beide an der KM, wir hatten eine gemeinsame Professorin, die uns irgendwann mal vorgestellt hat, die auch Filme gemacht hat oder Kurzfilme, aber eigentlich vom Theater kam. Und zusammen waren wir einfach ein sehr gut funktionierendes Dreieck. Und das hat sich, also das hat sich an vielen Stellen gezeigt, aber auch im Casting. Also zum Beispiel Sarah Geiler, eine unserer Hauptdarstellerinnen, die Katrin spielt, steht bei uns das erste Mal vor der Kamera. Die hat jahrelang Theater gemacht, hat eine tolle Theaterkarriere, ist einfach eine wahnsinnig witzige Schauspielerin.
Große Entdeckung, ja.
Eine sehr große Entdeckung, die wir nur bekommen haben, weil wir Hannah dabei hatten und Hannah gesagt hat, so, lass uns Sarah einladen. Ich kenne Sarah vom, absurderweise, die waren zusammen im Kindertheater bei der Volksbühne. Die waren, glaube ich, als sie beide 7 waren, waren sie irgendwie mehr oder weniger Nachbarn in Berlin. Und das ist ein wahnsinniger Wert, den man heute leider, also überhaupt auch, dass wir zu dritt waren, so, ne? Das ist was es leider immer seltener gibt, und auch, dass wir uns die Zeit genommen haben und dass auch Hanna und Simon bereit waren, hier weit über ihre Bezahlung hinaus Zeit und Arbeit zu investieren, ist einfach unschätzbar.
Stefan Stuckmann, Showrunner, Regisseur, Produzent und, so viel kann ich auch verraten, Nebendarsteller von Jugend. Die Sitcom von ZDF Neo ist jetzt beim Seriencamp in Köln zu sehen, wo sie ihre Weltpremiere feiert. Die Serie kommt diesen Sommer dann in die ZDF-Mediathek. In den USA, da wurde der Dokumentarfilm Kokomo City im letzten Jahr regelrecht gefeiert. Die Regisseurin Dee Smith porträtiert darin 4 schwarze Transfrauen, die über ihre Arbeit als Sexarbeiterinnen sprechen. Auf dem renommierten Festival in Sundance gewann dann Kokomo City auch den begehrten Publikumspreis, etwas, das dem Film einen Monat später auf der Berlinale in der Sektion Panorama wieder gelang. Zu sehen ist dieser Dokumentarfilm jetzt auf der Online-Plattform mubi.com. Und über diesen Film und eine weitere Reihe von queeren Filmen, passend zum Pride Month Juni, spreche ich jetzt mit Anke Lewicke im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, wenn man sich die Kritiken aus den USA durchliest, ist immer wieder die Rede von einem sehr mitreißenden Dokumentarfilm, der das Leben von Transmenschen in einer Welt voller widriger Umstände beleuchtet und dabei einen ungebrochenen Optimismus entdeckt. Wie ist es dir beim Sehen entgangen? Bist du auch mitgerissen worden?
Also erstmal musste ich mich an die Machart gewöhnen. Also sind schnelle Schnitte, permanente Musikwechsel und so hochglänzende Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und den Beginn, habe ich mich tatsächlich gefragt, hat der nicht auch was Reißerisches? Also eine der Transfrauen erzählt eben, dass sie neben ihrem Kunden auf einmal eine Knarre entdeckt habe und dass sie totale Todesangst hatte. Und dann sehen wir diese Knarre in Großaufnahme, dazu Musik. Dann sehen wir eine nachgestellte Rangelei. Ein Auto fährt weg mit aufheulendem Motor. Und ich dachte, wow, aber es hat funktioniert, weil die Todesangst, die diese Transfrau hatte, die Sexarbeiterin, hat dadurch wirklich ihren Ausdruck gefunden. Und so arbeitet der Film eben die ganze Zeit. Also Und dadurch können sich die Frauen so öffnen. Ich würde auch sagen, sie können sich so richtig aus- und freisprechen. Sie reden eben von der Angst vor Gewalt, vor HIV, von der Ausgrenzung, die sie eben auch in ihrer schwarzen Community die ganze Zeit erleben. Und Dominik Silva, eine von ihnen, die sagt dann auch immer dieses Männlichkeitsgebaren und dieses Stereotyp, wenn ein Typ mit uns schläft, muss er gleich schwul sein.
Whole stereotype that you're gay. If you sleep with a trans woman, just because we have male genitals, but a lot of us are way women than a lot of cis women. The only thing is we have a male part.
Ja, und das ist dann wirklich ein schöner Moment, wenn sie so sagt, ja, vielleicht haben wir mehr von Frauen oder entsprechen mehr einem klassischen Frauenbild als so manche Cis-Frauen, auch wenn wir da so ein kleines männliches Teil noch haben.
Jetzt jenseits der Figuren, inwiefern würdest du denn Kokomo City als queeren Dokumentarfilm bezeichnen?
Ja, es gibt ja so queere Filmtheorie so aus den 1990er Jahren und die hat ja damals, das hat sich aber mittlerweile auch geändert, so vorgeschrieben, dass hinter der Kamera eigentlich auch eine queere Person stehen sollte. Und Dee Smith, die Regisseurin, hat auch eine Geschlechtsangleichung hinter sich. Also sie kennt um diese Ausgrenzung und sie stand dann auch in ihrem Film hinter der Kamera. Also das ist so alles auf Augenhöhe und das sind ja auch wirklich intime Räume, wo sie reingeht. Also in die Schlafzimmer, in die Badewanne, aufs Bett. Und man merkt eben so richtig dieses Vertrauen zwischen Regie und dem Porträtierten. Und man kann dann so sagen, Kokomo City ist jetzt eigentlich kein realer Ort, sondern ein filmischer Ort, der aber durch diese Machart entsteht. Und das hat auch viel mit der Musik zu tun. Dee Smith war mal Musikproducerin, hat so Streetlife dann drin, aber auch so alte Klassiker, die immer so auch dem Lebensgefühl entsprechen. Also man kommt so mitten rein in ein anderes Leben. Also das rechne ich dem Film hoch an. Und dass diese vier schwarzen Transfrauen sich einfach so geben können, wie sie sich fühlen.
Da passt es ja auch, dass es auf mubi.com, auf dieser Online-Streaming-Seite, eben auch eine ganze Reihe jetzt kuratierte Filme gibt, die eben sich mit diesen queeren Räumen, Filmräumen muss man ja sagen, beschäftigen. Das ist eine sehr interessante Auswahl. Also gibt es Klassiker des queeren Kinos, die man sofort damit assoziieren würde, aber eben auch Filme, die einen queeren Raum dort festmachen, wo er eigentlich gar nicht geduldet ist.
Ja, Mädchen in Uniform, ne? Aus dem Jahre 1931, der Klassiker schlechthin von der feministischen Filmgeschichtsschreibung. Schon in den 1970er Jahren als Publikumsfilm mit lesbischem Subtext klassifiziert worden. Und da geht es ja um so ein preußisch geführtes Internat und eine der Schülerinnen verliebt sich eben ja in eines der jungen Lehrerinnen.
Wenn sie mir abends Gute Nacht sagen und dann weggehen, um die Türe zu machen zu ihrem Zimmer,
dann muss ich durch die Dunkelheit immer auf die Türe starren.
Und dann müsste ich doch aufstehen und rüberkommen zu ihnen. Und ich weiß doch, dass ich das nicht darf.
Ja, da entsteht dann in dem Moment wirklich ein queerer Raum. Und dieser Film von 1931 geht eigentlich weiter als das weitaus bekanntere Remake 1958 mit Romy Schneider und Lili Palmer. Man sieht nicht nur Küsse auf die Stirn, man sieht auch einfach einen Kuss auf den Mund. 1931, ein queerer Raum. Entsteht so ein anderer queerer Raum, sind natürlich Klappen. Und um Klappen, also um öffentliche Toiletten, geht es in dem chinesischen Film East Palace, West Palace. Das sind öffentliche Toiletten in der Nähe von der verbotenen Stadt. Und dort treffen sich eben Männer. Und da gibt es auch immer Polizeirazzien. Und dann gibt es auf einmal so eine Beziehung zwischen einem der schwulen Männer, der Polizisten. Das ist ein Verhör, das wird SM. Und das ist dann auch so spannungsgeladen. Die Unterdrückung trifft auf ein Begehren. Also da haben wir dann eigentlich auch wieder einen queeren filmischen Raum.
Und würdest du sagen, dass diese Filme ihre Form und sagen wir auch ihre Visualität aus einer Realität entwickeln, die sie vorfinden? Also es ist nicht eine Fiktion, sondern es wird geguckt, wo sind die Räume, wie kann ich sie quasi in die Öffentlichkeit ziehen?
Ja, das kann man teilweise so sagen. Die Filme, die ich eben aufgezählt habe, haben natürlich eine klassische Narration. Aber dadurch, dass sie eben die Erotik thematisieren, also bei Mädchen in Uniform ist es dann ja auch so, dass die Mädchen so die Schauspielerfotos sich so heimlich austauschen, dann Hans Albers und dann fällt wirklich das Wort Sexappeal. Also dadurch wird das alles so aufgeladen. Und dann gibt es aber einen Film Paris is Burning aus dem Jahr 1990 und das ist so ähnlich eigentlich wie Kokomo City. Also der geht richtig richtig in die queere Form über. Da könnte man mit Godard sagen, ah, man soll nicht queere Filme machen, sondern den Film queer. Also auch wirklich eine queere Weise. Und das macht Paris is Burning auch auf alle Fälle. Da geht es um New York, es geht um die Ballroom-Szene, um ganz viele Transpersonen, wie sie sich eben geben. Und der Film eröffnet ihnen so einen Laufsteg. Und der hat genau dieselben Qualitäten, eben wie Kokomo City, dass er so lebensbejahend und optimistisch ist.
Der Dokumentarfilm Kokomo City und die Filmreihe Queere Räume sind zu finden auf mubi.com. Anke Lewicke sprach über die Filmreihe und den Dokumentarfilm Kokomo City. Sie haben Filme gemacht wie Toy Story, wie Findet Nemo, Cars, Oben, Ratatouille oder Wall-E. Die Animationsspiele Pixar natürlich. Sie gehört seit Jahren zur Disney Corporation und muss mittlerweile feststellen, dass der Erfolg beim Publikum seit Jahren ausbleibt. Die letzten Animationsfilme von Pixar waren sogar wahre Kinoflops. Das ist schon ein herber Schlag für eine so erfolgsverwöhnte Produktionsfirma. Doch jetzt soll Abhilfe geschaffen werden. Eine Fortsetzung soll für Pixar nächste Woche wieder die Kassen klingeln lassen. Alles steht Kopf 2 kommt dann in unsere Kinos und ist für Pixar mehr als nur ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Am Erfolg dieses Films, da hängen viele Jobs und auch das Renommee der Animationswerkstatt. Anna Wollner weiß mehr.
Wäre Druck ein Gefühl, dann wäre es sicherlich zumindest im Subtext Teil von Alles steht Kopf 2. Denn unter Druck steht Pixar. Unter Druck, an alte Erfolge anknüpfen zu können. Denn die letzten Filme der Animationsschmiede aus Emeryville in Kalifornien blieben weit hinter den Erwartungen zurück, wie Kreativchef Pete Docter im Interview zugibt.
Es waren ein paar schwierige Jahre, nicht nur für Pixar. Die ganze Filmindustrie hat dieses Beben gespürt. Es gab eine große Verschiebung durch die Pandemie hin zu Streaming-Angeboten. Wir haben unsere Filme fürs Kino angelegt. Selbst hier bei Pixar findet jedes Testscreening auf einer riesigen Leinwand statt. Wir hoffen, dass das Publikum für Alles steht Kopf 2 den Weg zurück ins Kino findet. Denn es ist ein Film, der die große Leinwand verdient hat. Verdient hat, mit anderen Menschen zusammengesehen zu werden. Alles ist lustiger, wenn man das mit anderen teilt. Comedy, one that you want to see with other people.
Yeah. I think everything is funnier when you're around other people, you know. Der Abstieg begann 2018, als John Lasseter, damaliger Kreativchef von Pixar und Mastermind hinter Filmen wie Toy Story, Das große Krabbeln und Cars, gezwungen wurde, Pixar zu verlassen, nachdem einige Mitarbeitende Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegenüber ihm geäußert hatten. Dann kam die Pandemie und während die Welt zu Hause saß, haben sie bei Pixar eifrig weitergearbeitet, aus dem Homeoffice und gleich 3 Filme veröffentlicht. Soul, Luca und Turning Red. Allerdings nicht im Kino, sondern nur beim hauseigenen Streamingdienst Disney Plus.
Hier in der Vorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich dürfte gar nicht hier sein.
Das Problem, das Publikum hat sich daran gewöhnt, dass Pixar ihre Filme direkt nach Hause auf die Leinwand bringt und nicht mehr exklusiv ins Kino, selbst nach der Pandemie, wie Pixar mit Lightyear und Elemental, 2 postpandemischen Flops, am eigenen Leib erfahren musste, wie Pete Docter heute im Interview resümiert.
There is just something undeniably less.
Einen Film direkt auf den kleinen Bildschirm zu bringen, ist unbestreitbar weniger eindrucksvoll als ein Kinostart. Es ist einfach kleiner, kein Event wie ein großer Filmstart. Wir hatten Soul, Turning Red und Luca, die alle direkt zum Streamen bereitstanden. Mit Lightyear haben wir uns verhoben, das war ein Fehltritt. Wir meinten, eine Idee zu haben, die die Leute ansprechen wird, aber das hat es nicht. Bei Elemental hatten wir ein bisschen Angst. Der ist klein gestartet und hat sich mit der Zeit entwickelt. Vielleicht lag es am Marketing, an den Veränderungen des Kinoverhaltens des Publikums, die lieber ihr Geld in Kinotickets für altbewährte Marken und Fortsetzungen investieren, als sich auf Neues einzulassen. Aber das sind alles nur Spekulationen. Wenn ich es genau wüsste, wäre ich unendlich reich, denn darüber zerbrechen sich gerade alle den Kopf.
Wie bekommt man das Publikum nach der Pandemie zurück ins Kino? Eine Frage, an der aktuell nicht nur Pixar scheitert. Ihr Ansatz? Sie setzen auf die Fortsetzung ihres gefühligen Erfolgs Alles steht Kopf. Knapp 1 Milliarde Dollar hat der Film 2015 eingespielt, den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen. Auch wenn das damals nicht Pete Docters Absicht war, hat man in der letzten Szene die Steilvorlage für die Fortsetzung gelegt. Auf der Kommandobrücke der Gefühle, auf der Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut 95 Minuten lang Knöpfe gedrückt und das Leben der 11-jährigen Wiley aufgemischt haben, thront ein roter Knopf unter Sicherheitsglas, der Auslöser für die Pubertät, zu der es in Alles steht Kopf 2 kommt.
Hallo, ich bin Zweifel. Wo soll mein Zeug hin?
Eine neue Emotion.
Oh, tut mir leid. Wir wollten echt einen guten ersten Eindruck machen.
Was meinst du mit wir?
Zweifel, Neid, Langeweile und Verlegenheit ziehen mit ein. Die typischen Emotionen pubertierender. Eine Fortsetzung, das weiß auch Pete Doctor, die funktionieren muss. Sonst sieht es noch düsterer aus bei Pixar als ohnehin schon. Gerade erst musste man 14% aller Mitarbeitenden entlassen. Die Hoffnung, dass es nicht mehr werden, ist bei Doctor da. Die Hoffnung heißt, alles steht Kopf 2.
Es gibt Risiken, aber auch Chancen. Die Chance hier ist, dass es eine Welt ist, die das Publikum kennt. Es gibt eine Sättigung des Marktes, fast schon ein Überangebot. Um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man laut sein, sich gegen die anderen durchsetzen, damit die Leute wissen, dass es einen neuen Film gibt. Wenn es etwas ist, das sie schon kennen, werden sie eher hellhörig als bei Unbekannten. Alles steht Kopf, ja, davon habe ich schon mal gehört. Da gibt es einen neuen Film, vielleicht wäre das was für mich. Aber die Gefahr ist, dass wir einfach nur den gleichen Film nochmal machen und die Leute enttäuschen. Wir müssen also das, was sie am ersten Film liebten, nehmen und etwas Neues ergänzen. Etwas, von dem sie noch gar nicht wussten, dass sie es haben wollen. Das haben wir hier, glaube ich, geschafft.
Die Strategie ist klar definiert. Pixar will die Leute zurück ins Kino holen. Das exklusive Verwertungsfenster wird hier bei 100 Tagen liegen, bevor der Film zu Disney Plus kommt. 100 Tage voller Zweifel, Kummer, Angst und am Ende hoffentlich Freude über einen Film, der Pixar gerettet hat.
Alles steht Kopf. Teil 2 kommt Donnerstag in unsere Kinos. Ein Beitrag von Anna Wollner. Jetzt geht es bei uns um einen Film, der direkt auch mit einer Nachricht der letzten Tage zu tun hat, eine Wirtschaftsnachricht. Diese Woche genehmigte die EU-Kommission die Zahlungen, um die sozialverträgliche Umsetzung des Kohleausstiegs in Ostdeutschland zu ermöglichen. Das ist dann Geld für knapp 7.000 Mitarbeiter, die ihre Arbeitsplätze im jetzigen Umfang verlieren werden. Und was das für diese Menschen bedeutet, die wir meistens nur aus diesen Nachrichten wahrnehmen, was das heißt, wenn sie diesen politischen Entscheidungen ausgesetzt werden, davon erzählt der sehr intelligente Spielfilm Fossil.
Also mein Lieber, ich denke, anderthalb Wochen, wenn Material und Leute da sind.
Hast du schon von den neuesten Gerüchten gehört? Ja, die wollen unsere Maschinen jetzt nicht mehr verkaufen. Die wollen sie jetzt sprengen.
Das ist ja alles Panikmache.
Michael arbeitet seit 40 Jahren im Tagebau, doch diese Kohleförderung soll eingestellt werden und die riesige Grube, sein Arbeitsplatz, soll einem Stausee mit angeschlossener Tourismuswirtschaft ausgebaut werden. Michaels alleinerziehende Tochter wiederum lebt mit einem Aktivisten im Wald um den Tagebau herum und versucht, die Umweltschäden des Vaters aufmerksam zu machen. Michael versteht irgendwann die Welt nicht mehr, sieht, dass alle sich gegen ihn verschworen haben und beginnt selbst zu rebellieren.
Denkt ihr das wirklich? Denkt ihr, es ist so einfach? Hier entsteht ein riesiger See, werden ein paar Leute entlassen und alles ist gut. Bevor dieses Loch geflutet ist, sind sie schon längst im Altersheim. Das ist eine Spinnerei.
Wenn du den Leuten vor 100 Jahren ein Bild vom Tagebau gezeigt hättest, hätten die auch gesagt, das sei Spinnerei.
Von was hast du denn eine Ahnung? Ein Leben lang profitierst du von meiner Schufterei. Und dann setzt du dir so eine blöde Brille auf und redest genauso schwachsinnig wie alle anderen.
Vor der Sendung habe ich Regisseur Henning Beckhoff erreicht, er ist gerade wandern in Südtirol, konnte mit ihm über seinen Film Fossil sprechen, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt, und habe ihn gefragt, was ihn dazu bewegt hat, über den sterbenden Tagebau einen Spielfilm zu machen.
Am Anfang stand die Frage, wie Menschen mit großen Veränderungen umgehen. Und der Drehbuchautor Bastian Köpf und ich, wir wollten einen Film machen über diese Generation von Männern, Vätern, wie wir sie auch haben, um die 60, und sind so auf das Thema Tagebau gekommen, weil man kaum in einem anderen Beruf so sehr sieht, wie es ist, wenn ein Beruf, der jahrelang viel Respekt bekommen hat, plötzlich in der Kritik steht. Und genau, wie man damit umgeht, wenn plötzlich so riesige Veränderungen bevorstehen, wenn der Verlust der Arbeit bevorsteht, wenn die Kritik an der Arbeit bevorsteht. Und das war ein Ausgangspunkt für uns.
Dann sprechen wir über diese zentrale Figur, über Michael. Das ist ja ein Mann, der steht ja eigentlich kurz vor der Rente und plötzlich versteht er die Welt nicht mehr. Ist er vielleicht auch dieses titelgebende Fossil?
Unbedingt. Wir haben für diesen Mann eigentlich viele Vorbilder gehabt. Im Grunde genommen, wenn wir uns mit unserer eigenen Vatergeneration auseinandergesetzt haben, haben wir das immer wieder gesehen, dass vor allem Männer Probleme damit hatten, mit den Veränderungen in der Rente umzugehen, mit der plötzlichen Zeit, die ihnen geschenkt wird und damit diese Lücke zu füllen, die plötzlich entsteht, wenn die Anerkennung, die man über Jahre bekommen hat, nicht mehr durch die Arbeit zu bekommen ist.
Es ist sehr mutig, so eine Figur überhaupt zu erzählen, denn er ist ja im Film, wenn wir ihn kennenlernen, zunächst auch recht unsympathisch, nicht wahr? Also der ist auch manchmal ein sturer Bock, könnte man sagen. Haben Sie in Ihren Recherchen auch viele dieser Michaels kennengelernt, also Menschen, die am alten Weg festhalten wollen?
Ich glaube, das ist was ganz Grundsätzliches, dass man eigentlich Schwierigkeiten hat, mit Veränderungen umzugehen. Und ich fand eher das Besondere bei der Recherche und auch bei der Figur, dass man, je länger man diesem Michael zuschaut und je länger man sich mit diesen Menschen, mit diesen Männern vor allem im Tagebau unterhalten hat, desto mehr man eigentlich gesehen hat, wie bereit sie doch auch waren, etwas zu verändern. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir eben, obwohl wir diesen Mann auch griesgrämig und zum Teil rückwärtsgerannt erzählen, dass wir ein liebevolles Porträt über ihn erzählen und dass wir eben die Frage, ob Veränderungen überhaupt möglich sind, mit Ja beantworten.
Das ist die große Kunst des Films, dass dieser Michael eben nicht verurteilt wird, auch wenn er ein schwieriger Charakter ist. Aber ich habe mich manchmal gefragt, warum interessiert ihn das alles noch so sehr? Er steht ja wirklich kurz vor der Rente. Es könnte ihm ja irgendwie alles egal sein, oder?
Ja, ich glaube, das ist was ganz Universelles, dass wenn wir jahrelang uns mit einem Beruf identifizieren, dass der dann so stark ein Teil unseres Lebens wird, dass es ganz schwer ist, loszulassen. Weil es eben oft auch mehr als nur ein Beruf ist, den wir da ausführen. Weil der Beruf dann ganz stark mit unserem Leben verbunden ist und es da eigentlich ein Stück weit um ein Lebenswerk geht. Und in der Kohle vielleicht sogar noch mal mehr als in anderen Berufen, weil es ja doch auch ein Beruf ist und war, der jahrelang für die Energie gesorgt hat, für eine Stabilität im ganzen Land. Und ich glaube, dass es deswegen so schwierig ist, wenn plötzlich dieser Beruf so stark in der Kritik steht.
Ihr Film ist ja auch ein Familienfilm, denn der Konflikt von Michael, er überträgt sich auch in seine Familie rein. Ne? Seine Frau und seine Tochter, die sehen auch Chancen in der Art und Weise, wie dann aus quasi dem Tagebau ein See gemacht werden soll, wo eine Touristik sich ansiedeln könnte. Warum ist die Wahrnehmung der Situation in der Welt der Familie so unterschiedlich?
Ich glaube, weil jede Generation ja auch einen anderen Blick auf diese Veränderungen hat und weil uns während der Recherche auch immer wieder unterschiedliche Perspektiven begegnet sind. Also da gab es diejenigen, die davon ausgegangen sind, dass die Veränderungen, dass der Strukturwandel ganz viele Chancen bietet, dass jetzt eine neue, bessere Zeit beginnt, dass zum Beispiel durch den Tourismus wieder neue Berufe entstehen, neues Geld in die Region kommt. Und insofern haben wir versucht, auch diese verschiedenen Perspektiven mit in den Film aufzunehmen. Und die Familie eignet sich dafür so gut, weil jede Familie ja eint, dass sie im Kern versucht, zusammenzuhalten und trotzdem unterschiedlichste Menschen zusammenkommen oder Lebenswege sich auch sehr unterschiedlich entwickeln.
Ihr Film ist ja geprägt von so leinwandfüllenden Aufnahmen dieses Kohlebaggers, der übertrifft auch letztendlich die Leinwand. Er ragt ja immer permanent raus. Ja. Das ist so ein Ausmaße, die Landschaften auch so brutal sprengen. Wie wichtig war es, in diesen Tagebau auch so stark überhöht in Bilder zu fassen?
Ja, das war sehr wichtig. Ich wollte unbedingt vermeiden, einen Film zu machen, der zu dokumentarisch jetzt etwas über den Strukturwandel in Deutschland erzählt. Ich wollte unbedingt einen Film machen, der etwas Universelleres erzählt, der vielleicht auch in 20 oder 30 Jahren, wenn vielleicht weniger über den Strukturwandel gesprochen wird, noch eine Bedeutung hat, der noch zu uns sprechen kann. Und deswegen haben wir Bilder gesucht, die das schaffen. Haben wir versucht, diese Landschaft zum Leben zu erwecken, vor allem auch diesen Bagger zum Leben zu erwecken, diese riesige Maschine, mit der die Kohle über viele Jahrzehnte abgebaut worden ist. Und das habe ich eben in Zusammenarbeit mit einem Team aus Leuten gemacht, mit denen ich schon oft zusammengearbeitet habe. Besonders wichtig war die Zusammenarbeit mit Sabine Panossian, die Kamerafrau, mit der ich jetzt das vierte Mal zusammengearbeitet habe bei Fossil und die mir dabei eben geholfen hat zu untersuchen, was für eine Bedeutung Landschaften auf das Leben des Menschen haben. Das wollten wir auch herausarbeiten.
Das ist ja eine dieser großen Fragen, nicht nur des Kinos, aber auch der Literatur. Ja? Prägen Menschen die Landschaften oder prägen die Landschaften die Menschen? Wie würden Sie das denn jetzt nach der Arbeit an Fossil beantworten?
Ich würde sagen, es ist diese Wechselwirkung, die so interessant ist. Es ist im Tagebau ganz eindeutig, dass der Mensch diese Landschaft unglaublich verändert, beeinflusst, zerstört hat. Gleichzeitig fand ich es so spannend, zum ersten Mal im Tagebau zu stehen vor diesen riesigen Maschinen und irgendwo auch eine Bewunderung dafür zu bemerken, was eigentlich möglich ist. Und einer der Tagebauarbeiter hat mir bei der Recherche auch erzählt, dass als das Umweltthema noch nicht so sehr eins war und als der Tagebau noch nicht deshalb kritisiert worden ist, weil er die Natur zerstört, war es ein religiöser Konflikt, war es, dass die Kirche gesagt hat, wir dürfen nicht so in die Landschaft eingreifen, weil wir im Grunde genommen eine Landschaft verändern, die von Gott geschaffen worden ist. Und ich fand das total interessant, also dass man aus so einer Perspektive sich den Ort auch nochmal angeschaut hat, weil natürlich das eine Landschaft ist, die massiv durch den Menschen beeinflusst worden ist, während es sicher viele andere Landschaften gibt, die den Menschen eher beeinflussen.
Es ist ja interessant, dass Sie diesen Tagebau im Film auch gar nicht konkret verorten. Er könnte in Ostdeutschland sein, er könnte in NRW sein. Ist das ein Zufall oder eher nicht?
Dass der Film weder in NRW noch in Brandenburg verortet ist, liegt daran, dass mich diese universellen Filme interessieren. Ich mag ein Kino, was mit stilisierten Bildern arbeitet. Ich mag Filme, die etwas brave, Metapherhaftes haben. Und deswegen ist in allen Bereichen, in der Kameraarbeit, im Drehbuch, in der Szenografie, im Ton, haben wir versucht, eine ganz eigene Welt zu schaffen.
Der Spielfilm Fossil von Henning Beckhoff kommt Donnerstag in unsere Kinos. Über das iranische Kino haben wir gerade erst während der Filmfestspiele von Cannes gesprochen, mit der dann doch sehr spektakulären Flucht des zu 8 Jahren Haft verurteilten Regisseurs Mohammad Rasoulov. Nächsten Donnerstag kommt jetzt ein Dokumentarfilm zu uns ins Kino, der zeigt, wie hart das Regime auch mit geflohenen Kritikern und Regierungsgegnern umgeht. Ja? Der Sohn des Mullahs heißt dieser Film, der einen spektakulären Fall aufarbeitet und zeigt, dass man auch außerhalb des Iran Opfer der Geheimpolizei werden kann. Christian Berndt hat mit der Regisseurin des Films gesprochen und sich in der iranischen Diaspora umgehört, wie sehr man dort als Exilant und Regimegegner Racheakte im Ausland fürchten muss.
Das iranische Gericht verurteilt den Journalisten Ruhollah Sam zum Tode, live übertragen im iranischen Fernsehen. Diesen Ausschnitt sieht man im schwedischen Dokumentarfilm Der Sohn des Mullahs von Nuaid Person Savestani. Die iranische Regisseurin, die seit den 80er Jahren in Schweden lebt, hat Ruhollah Sam in seinem französischen Exil begleitet.
I was so curious when I saw
Sam, so erzählt Savestani im Interview, berichtete von Paris aus über die Korruption führender iranischer Politiker, obwohl er selbst Sohn eines iranischen Mullahs ist. 2009 war er ins Exil nach Paris gegangen, wo er inzwischen nach Morddrohungen versteckt leben musste. Zum Verhängnis wurde ihm schließlich, dass er sich von einer Mitarbeiterin, die in Wirklichkeit iranische Agentin war, in den Irak locken ließ. Dort sollte Sam angeblich Geld für seinen geplanten Fernsehsender bekommen. Savestani konnte es nicht glauben, als sie hörte, dass Sam in den Irak geflogen war. Denn er hatte sie immer davor gewarnt, in ein Nachbarland Irans zu reisen. Dort könne man leicht gekidnappt werden. Und genau das passierte Sam. Agenten entführten ihn in den Iran, wo er nach kurzem Prozess hingerichtet wurde. Sam, sagt Savestani, war wohl aus Verzweiflung das Risiko eingegangen, denn das Regime hatte zuvor versucht, seinen Ruf zu zerstören.
The regime tactic has changed. Before that they killed people outside country.
Das Regime, sagt Savestani, hat seine Taktik geändert. Früher wurden iranische Oppositionelle im Exil ermordet, jetzt zerstört man ihren Ruf durch Fake News auf Social Media und im Fernsehen. Savestani fühlt sich bis heute schuldig, sagt sie, weil sie selbst zeitweise zweifelte, ob Sam tatsächlich für das iranische Regime arbeitet. Auch sie wurde schon als Agent in Irans denunziert, obwohl sie seit Jahren Dokumentarfilme gegen das Regime dreht und ihr eigener Bruder als Regimegegner hingerichtet wurde. Sicher vor dem Regime ist auch sie nicht. Es ist für jeden gefährlich, der eine Stimme für das iranische Volk sein will, sagt Savestani. Auch sie wurde schon von getarnten Agenten aufgesucht. Sie ist vorsichtig, aber verdrängt die Angst, sonst könnte sie nicht weiter arbeiten. Nicht in direkter Lebensgefahr sieht sich auch der iranische Filmproduzent Kafe Farnam, der seit Jahrzehnten in Dubai im Exil lebt, aber von dort aus iranische Filme produziert, etwa des regimekritischen Regisseurs Mohammad Rasulov. Exilanten sind immer bedroht, meint Farnam, und man müsse vorsichtig sein. Aber politische Aktivisten wie Ruhollah Sam seien stärker gefährdet als Filmkünstler. Er selber sehe sich zwar nicht als politischen Künstler, sagt Farnam, aber im Zusammenhang mit dem Iran ist schon alleine der Akt des Filmens politisch. Im Iran, meint Farnam, ist sogar der Wetterbericht politisch. Stehen Wahlen an, wird gutes Wetter angekündigt, drohen Demonstrationen gegen das Regime, meldet der Wetterbericht Sturm. Insofern, sagt Farnam, ist jeder iranische Filmschaffende im Exil mögliches Ziel des Regimes. Farnam hat 2022 den iranischen unabhängigen Filmverband mitbegründet, der einerseits Filmschaffende im Iran schützen, aber auch Filmschaffende im Exil in Verbindung bringen soll. Farnam stellt auf den Filmmärkten in Cannes und Berlin iranische Filme vor und er selbst ist überrascht, was junge Filmschaffende im Iran wagen. Einer der iranischen Kurzfilme auf dem Cannes-Filmmarkt handelt von der Gefängnishaft und Folter von Demonstranten. Auch wenn solche Filme im Iran natürlich nicht im Kino oder Fernsehen laufen, sagt Farnam, werden dort viele private Vorführungen kritischer Filme organisiert. Farnam fühlt sich gegenüber den Menschen im Iran trotz langer Abwesenheit nahe. Ein Land, sagt Farnam, ist nicht nur durch die Geografie, sondern auch seine Kultur definiert. Auch Noahid Person Savestani ist trotz Jahrzehnten im Exil ihrem Land eng verbunden geblieben.
Physically I'm in Sweden, but mentally I'm in Iran.
Physisch ist Savestani in Schweden, aber mental im Iran. Mit ihrer filmischen Arbeit will sie internationale Aufmerksamkeit wecken für das, was im Iran geschieht und auch dafür, welche destruktive Rolle der Iran außenpolitisch spielt. Sie hält engen Kontakt zu Exilanten in Paris oder Berlin. Sie will aber auch das Publikum im Iran erreichen. Obwohl dort die letzte Protestbewegung brutal unterdrückt wurde, meint Savestani, lebt der Widerstand im Untergrund weiter. Und den will sie trotz des langen Arms des Regimes, der bis nach Schweden reicht, weiter vom Exil aus unterstützen.
Ein Blick auf den Zustand der iranischen Diaspora von Christian Berndt und der im Beitrag erwähnte Dokumentarfilm Der Sohn des Mullahs kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Nach so viel harter Realität im Kino soll es hier zum Schluss noch etwas träumerischer zugehen. Ein Film mit dem schönen Titel Sleep with Your Eyes Open kommt in unsere Kinos. Er kommt von der deutschen Regisseurin Nele Wohlerts, die aber in Deutschland noch nicht gedreht hat, sondern immer bislang ihre Filme in Südamerika angesiedelt hat. In der Community von chinesischen Arbeitern in Argentinien oder jetzt in Brasilien. In Sleep with Your Eyes Open zeigt sie das Leben dieser Arbeitsmigranten in der futuristisch anmutenden Stadt Recife. Sie leben da und träumen und arbeiten in einem sehr seltsamen Isolationszustand. Vielleicht sind das ja auch schon Geister und seltsame Dinge passieren da. Trauer, Heimweh und Fremdenhass fügen sich still und leise zu einer sehr subtilen Geschichte über globale Lebensläufe, über Fragen nach Heimat und einem echten Platz im Leben. Ich konnte vor der Sendung mit der Regisseurin Nele Wohlerts über diesen schönen Film sprechen und wollte von ihr wissen, was sind das denn für Existenzen, die sie da zeigt?
Ja, das sind ganz verschiedene Figuren, drei Hauptfiguren, die alle aus verschiedenen Gründen den Boden unter den Füßen entzogen bekommen und mit Gefühlen von Unzugehörigkeit kämpfen und der Frage, wie man dann doch wieder mit anderen in Verbindung tritt und in der Welt da sein kann. Und was mich interessiert hat, war eben das nicht auf ein Thema zu reduzieren, was man dann soziologisch beleuchten kann, wie diese Gruppe von ArbeitsmigrantInnen aus China, sondern eben ganz verschiedene Figuren zu haben, die verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten sind und aus verschiedenen Gründen.
Das ist ja ein träumerischer Spielfilm, aber so wie Sie es gerade erzählt haben, es hätte ja auch ein Dokumentarfilm sein können über diese Existenzen. Wie haben Sie recherchiert? Weil ich glaube, der Film ist schon auch angesiedelt in einem dokumentarischen Denken zumindest.
Na, ich komme vom Dokumentarfilm, also meine Schule war eher Dokumentarfilm, aber ich habe dann gemerkt beim beobachtenden Drehen, dass ich immer die Tendenz hatte, die Leute dann doch zu inszenieren. Und ich glaube, das machen auch viele Filme, sie verdecken es nur häufig. Und ich fand es aber wichtig, mich interessiert es viel zu sehr, was diese ganzen Mechanismen sind, mit denen Film funktioniert und die auch spielerisch einzusetzen. Und dadurch ist so eine Arbeit entstanden, in der ich eigentlich Mittel aus dem Dokumentarfilm und dem Spielfilm mische.
Es gibt ja im Film so eine Art Klammererzählung, würde ich es nennen, dass Kai, das ist eben die Taiwanesin, die frisch verlassen wird und in Brasilien erstmal allein ist, fremd überhaupt und auch voller Liebeskummer. Und sie findet dann Postkarten. Postkarten einer chinesischen Arbeiterin, die da ihre Erfahrung in Brasilien festgehalten hat. Diese Kai, das ist so ein Guide, der uns in diese Welt reinbringt, nicht wahr? Was ist das für eine Figur?
Ja, das ist auch, also alter Ego, für mich wäre zu weit gedacht, aber ich habe angefangen, in Recife zu recherchieren, zusammen mit einer chinesischen Kollaborateurin, Mitarbeiterin und Interviews zu führen in dieser Community, die eben hauptsächlich in den Importgeschäften arbeitet. Und habe gedacht, ja, aber wir sind auch Besucherinnen von außen und diese Außenperspektive soll im Film auch offengelegt werden. Und dadurch ist diese Figur der Touristin entstanden, die eben auch aus einer anderen Klasse kommt. Und so wie der Film konstruiert ist, könnte man auch denken, alles, was wir dann sehen, entspringt dem Kopf von Kai, die sich die Geschichte vorstellt, während sie die Postkarten von Toshin liest.
Aber Postkarten waren für mich, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, als Vorbereitung für das Gespräch, so ein großes romantisches Motiv. Ich meine, Postkarten schreiben, das stirbt ja fast schon aus durch das Handy.
Ja, schade, ne? Ich hoffe auch immer noch, dass Leute anfangen, mir Postkarten zu schicken. Ist bisher nicht passiert. Naja, als ich das erste Mal nach Recife gekommen bin, war mein Eindruck, in einer etwas dystopischen Stadt anzukommen. Ich muss vielleicht sagen, dass ich sehr lange in Argentinien gelebt habe und diesen Film von Buenos Aires aus angefangen habe. Und ich habe dann angefangen, zwischen Buenos Aires und Recife hin und her zu reisen. Und es gibt in dieser Stadt diese riesigen Infrastrukturen, die so ein modernistisches Projekt waren in Brasilien, in der Hoffnung, wenn man große Straßen und große Brücken baut, dann wird auch der wirtschaftliche Fortschritt für alle kommen. Und davon hat sich relativ wenig eingelöst. Und was mir erstmal ins Auge gesprungen ist, ist diese krasse Segregation, in der sehr armselige Siedlungen und diese privaten Tower, wie heißen die, Townhäuser oder sowas, aufeinanderprallen auf sehr direkte Weise. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, es ist wie so eine dystopische Stadt der Zukunft, auch eben sehr geprägt von Nichtorten, also von so funktionalen Orten, die erstmal keinen Charme haben oder sowas oder Geschichten erzählen. Und als ich dann Postkarten doch gefunden habe in der Altstadt von Recife, habe ich gedacht, hey, ist ja komisch, wer kauft denn hier Postkarten? Die sind noch von der letzten WM übrig oder sowas. Ja, und daraus ist die, also wegen diesem dystopischen Aspekt ist dann die Idee entstanden, damit zu spielen.
Diese chinesischen Arbeiter, die wohnen ja im 18. Stock so einen sehr unheimlichen Turms, muss man sagen, der da in Recife steht. Eigentlich auch wieder ein schönes Bild. Sie sind nicht am Boden, also irgendwie nicht da. Sie schweben irgendwie über der Stadt, auch als Existenz. Was sind das für Türme? Das ist ein unglaublicher Unort eigentlich.
Naja, das sind Türme, die könnten genauso gut in Taiwan oder Hongkong oder Europa stehen. Und das ist ja eine Architektur, die nicht hingeht und erstmal die Stadt studiert und guckt, wer lebt hier und wie wird das genutzt und wie reagiert jetzt eine neue Architektur darauf, sondern die werden im 3D-Programm gerendert, behaupte ich jetzt mal. Und dann werden da auch noch Figuren reingesetzt zur Visualisierung. Und die Leute, die dann da einziehen, sind eigentlich wie Kopien dieser 3D-Render. Also totale Unorte. Und für mich war das der richtige Ort, um eben diesen Film über Fragen von Zugehörigkeit und diesem Schwebezustand anzuordnen, weil die Architektur eben auch diese Möglichkeit gibt, damit Bilder zu komponieren. Es gibt ganz viel Glas und wir haben dann viel mit Aktionen, die vor und hinter dem Fenster sind inszeniert und genau diese Gleichzeitigkeit, dass du immer die Hauptfiguren im Bild hast, aber gleichzeitig die Welt draußen stattfindet. Aber man kommt nicht hin, es gibt gleichzeitig diese gläserne Trennung.
Hm. Was sind das für Existenzen dieser chinesischen Arbeiter? Also gerade auch so, wie Sie es beschrieben haben, wir lernen Menschen kennen, die in einer unglaublichen Isolation leben. Isolation erstmal von ihrer Heimat, in der sie nicht mehr sind. Isolation auch irgendwie von der Welt, in diesem Turm lebend. Sie wirken häufig traurig, diese Figuren. Sie wollen nach Hause. Sind das vielleicht Geister?
Habe ich auch überlegt, ne? Gerade weil eben Kai mit dem Lesen der Postkarten diese ganze Geschichte im Turm für den Film startet und ja dann auch was passiert, was schon in der Vergangenheit stattgefunden hat. Aber ich habe beim Schreiben nicht an Geister gedacht. Ich habe daran gedacht, wie ich diese Geschichten, die ich gesammelt habe, den Figuren, die ich entwickelt habe, zuordnen kann. Also ein Spielfilm-Drehbuch geschrieben und gleichzeitig auch, wie die darin wieder Schönheit und Würde finden und wie es trotzdem Momente der der Verbindung und der Erlösung gibt. Und was mir wichtig war, und das hat auch nochmal mit den Postkarten zu tun, ist, dass Shaoxin, die ihm die Postkarten schreibt, im Turm, die Rolle von der Chronistin übernimmt für alle anderen, die zwar viel spüren, aber nicht verbalisieren und versuchen irgendwie damit wegzudrücken, als wenn man nicht drüber redet, es irgendwie nicht real wird. Und sie macht aber das, was Schriftsteller machen oder auch Filmemacher. Man nimmt das, was eben passiert, was man nicht verhindern kann, und transformiert das und transformiert durch das Schreiben auch ein Stück die Realität.
Dadurch werden sie auch nicht vergessen. Das ist ja auch so eine Rückerinnerung. Es gab diese Menschen. Aber diese Menschen erleben ja auch in der Fremde auch unschöne Sachen. Also es geht auch meiner Meinung nach sehr stark um Fremdenhass, nicht nur um nicht ankommen können. Welche Rolle sollte das für sie spielen?
Naja, der Fremdenhass spielt eine Rolle, wie überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Aber als deutsche Regisseurin, die nach Brasilien geht und mit Chinesen dreht, habe ich gemerkt, die Geschichten, die mir erzählt wurden und die mit Gewalterfahrung und Fremdenhass zu tun haben. Ich hatte dann ein Inszenierungsproblem. Welchen Gesichtern gebe ich das jetzt? Habe mich dann dafür entschieden, mehr in diesem missverständlichen Bereich zu bleiben, in dem man häufig nicht genau weiß, wie ist das jetzt gemeint? Ist das persönlich? Ist das ein Unfall? Hat es auf mich abgezielt? In dem es auch diese Unschärfe gibt, in der man zu eigenen Gunsten interpretieren kann oder eben nicht. Also eine ständige Bedrohung, die da ist, aber die nicht so eindeutig ist.
Sie arbeiten dafür mit nicht professionellen Darstellern und aber auch mit professionellen Darstellern. Wie prägt das die Geschichte, die Sie erzählen? Auch vielleicht das Arbeiten dann?
Ja, ich habe bisher hauptsächlich mit DarstellerInnen gearbeitet, die zum ersten Mal spielen in meinen Filmen. Und hier das Gemisch mit auch professionellen Schauspielern. Wir haben ganz, ganz, ganz lange Proben, in denen es erstmal auch darum geht, natürlich erstmal eine Vertrauensebene aufzubauen und eine gemeinsame Sprache zu finden, jenseits von Sprache. Es gab in diesem Film keine einzige Sprache, die wir alle sprechen konnten. Es musste ständig hin und her übersetzt werden. Und ich hatte mit jedem einzelnen chinesischen Darsteller meine eigene Sprache, weil die eine konnte Spanisch, die andere Englisch, die anderen Portugiesisch, die anderen nur Chinesisch und so. Und dann habe ich mit den professionellen Schauspielern aber auch wieder sowas wie geheime Regisseure vor der Kamera. Wenn man dann Gruppenszenen hat und eine Einstellung steht lang, dann haben die wie ein intuitives Verständnis davon, wie die Einstellung wie die komponiert ist und wie der Rhythmus der Szene verläuft, und können dann durch kleine Bewegungen oder Interventionen das Ganze im Rhythmus und in Bewegung halten, was super ist.
Mit Regisseurin Nele Wohlertz, die mit uns über ihren Film Sleep With Your Eyes Open sprach, der Donnerstag in die Kinos kommt, endet Vollbild für diese Woche. Mehr aus der Welt des Films hören Sie in 7 Tagen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.